Ein herzliches Hallo zu meinem Podcast Rückverzaubert, verwurzelt in der christlichen Tradition, offen für Neues. Ich freue mich so, dass du dabei bist. Hier geht es um eine christlich geprägte Spiritualität, die nach Ganzheitlichkeit und Verbindung strebt, zwischen Wissenschaft und religiöser Erfahrung, zwischen Mutter Erde und Mensch, zwischen Kopf, Herz und Bauch. Ich bin Sandra, Theologin und Journalistin. In meinen Beiträgen und Interviews widme ich mich persönlichen und gesellschaftlichen Fragestellungen aus einer metamodernen, integral-christlichen Perspektive. Mehr dazu erfahrt ihr auch auf meinem Blog, in meinen Büchern und in meinen Seminaren.
In der Theologie und in der Kirche reagieren die meisten, so meine Erfahrung zumindest, immer noch allergisch auf alles, was nur entfernt an Esoterik erinnert. Esoterisch, das wird gedanklich automatisch verknüpft mit unseriös, irrational, lächerlich, Aberglaube, Geld aus der Tasche ziehen, Okkultismus, Synkretismus, gefährlichem Einlassen auf böse Geister und so fort. Esoterik ist eindeutig bäh und damit wollen wir nichts zu tun haben. Was nun aber meint der Begriff esoterisches Christentum? Und wieso bekennen sich viele Menschen freiwillig dann zu so etwas? Ich fange mal beim Wort an. Esoterisch leitet sich aus dem Griechischen ab. Esoterikos heißt innerlich, nach innen gerichtet. To esoteron, tu katapetasmatos, wird auch das Allerheiligste bezeichnet. Das, was innerhalb des Vorhangs bzw. hinter dem Vorhang ist. Es hat daher den Charakter des Geheimnisvollen und Verborgenen und gibt zugleich die Stoßrichtung vor. Es geht um Erkenntnisse, die nur durch den Pfad nach innen gewonnen werden können und nicht durch den äußeren Pfad wie Dogmen, Riten, Moral der exoterischen, das heißt der äußeren und öffentlichen Form. Man könnte vielleicht plakativ sagen, das exoterische Christentum glaubt an Christus durch das, was es von anderen hört oder liest. Das esoterische Christentum dagegen sucht danach, die Wahrheit Christi selbst zu erfahren, indem es sich nach innen wendet. In den Mysterienreligionen Griechenlands gab es ebenfalls exoterische Lehren, öffentliche, symbolische Erzählungen und esoterische Lehren, also vertiefte, transformierende Einsichten, die nur nach einer inneren Vorbereitung vermittelt wurden. Diese Unterscheidung war kein Machtinstrument oder elitär gemeint, sondern es war einfach ein Ausdruck eines geistigen Realismus. Wahre Erkenntnis verändert das Bewusstsein und wer innerlich zu diesem noch nicht bereit ist, der kann sie auch gar nicht richtig aufnehmen, der verformt sie oder verfälscht sie gar oder bekämpft sie im schlechtesten Fall. Im esoterischen Christentum lebt genau dieser Gedanke fort. Das Mysterium Christi ist offenbart, aber nicht auf jeder Bewusstseinsstufe gleichermaßen erfassbar. Jesus selbst deutet das ja auch an. Im Matthäusevangelium zum Beispiel sagt er seinen Jüngern, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu erkennen, jenen aber ist es nicht gegeben. Was alte Schulen intuitiv wussten, beschreibt heute etwa die Bewusstseinsforschung oder Entwicklungspsychologie. Also Piaget, Kohlberg, Fowler, Kuckreuter, Wilber und wie sie noch alle heißen. Sie zeigen, dass geistiges und moralisches Verstehen stufenweise wächst. Von einem konkreten, bildhaften Denken über das reflexive, moralische oder rationale Bewusstsein bis hin zur transpersonalen, mystischen Integration. Und heute gibt es eine Bewegung, die versucht, diese alten Einweihungsgedanken mit moderner Bewusstseinsentwicklung zu verbinden. Also einmal den Weg der inneren Transformation, wie Meditation, Herzschau, Schattenarbeit, mit dem Verstehen biblischer Symbole als Bewusstseinsbilder und dem Erkennen, dass Glaube Wachstum ist. Das heißt, es gibt kein statisches Haben von Wahrheiten. Aus esoterisch-christlicher Sicht würde man sagen, das göttliche Licht scheint in uns allen. Aber wir können es nur in dem Maße wahrnehmen, wie unsere Seele dafür durchlässig geworden ist. Diese Zurückhaltung, nicht alles sofort zu offenbaren, war nicht elitär, sondern vielmehr heilpädagogisch gemeint, damit das Heilige nicht banalisiert wird und damit Erkenntnis auch mit Liebe einhergeht, damit die Seele die Wahrheit nicht nur versteht oder rational irgendwie weiß, also ein angelesenes Wissen, sondern auch verkraftet, also damit auch wirklich im Leben dann umgehen kann, ohne zum Beispiel andere Menschen mit diesem Wissen zu manipulieren oder ihnen gar zu schaden. Es fragt weniger nach kirchlicher Zugehörigkeit oder Lehre, sondern danach, wie Christus und ob Christus im Bewusstsein und in der Seele gegenwärtig wird. Eliade stellt im zweiten Band seines Opus Magnus Geschichte der religiösen Ideen fest, dass die Kirchenväter die Existenz einer von Jesus gegebenen Geheimunterweisung, die durch seine Jünger fortgeführt worden wäre, geleugnet hätten und in Folge dann auch die Mehrheit der Historiker. Die Tatsachen, so argumentiert er, sprechen allerdings dagegen. Ich zitiere, die Esoterik, anders gesagt die initiatorische Übermittlung von Lehren und Praktiken, die einem kleinen Kreis von Adepten vorbehalten sind, ist für alle großen Religionen im hellenistischen Zeitalter und im Umkreis der christlichen Ära bezeugt. In unterschiedlichem Grade findet man das Initiationsszenarium, geheime Unterweisung und Riten, Aufteilung der Gläubigen, Geheimhaltung, Schwur und so weiter, im offiziellen Judentum und in den jüdischen Sekten, bei den Essenern, und bei den Samaritanern und Pharisäern. Auf die Praxis einer esoterischen Unterweisung weise auch das Markus-Evangelium hin. Vergleiche beispielsweise Markus 4,10, Markus 7,17 und so weiter. Clemens von Alexandrien, dieser weist in Stromata, übersetzt Teppiche, auf seine Lehrer hin, die wahre, unmittelbar von den heiligen Aposteln Petrus und Jakobus, Johannes und Paulus stammende Überlieferung der seligen Lehre, unversehrt bewahrten, indem immer ein Sohn sie von seinem Vater übernahm, nur wenige sind es, die ihren Vätern ähnlich sind, kamen in der Tat mit Gottes Hilfe auch zu uns, um jene von den Vätern ererbten und apostolischen Samenkörner in uns niederzulegen. Bei dieser Art der apostolischen Sukzession handelt es sich um etwas gänzlich anderes als die Weitergabe des Bischofsamtes in der heutigen katholischen Kirche durch Handauflegung. Es handelt sich um Belehrungen, die einer gewissen Zahl von Gläubigen vorbehalten sind und die mündlich überliefert wurden und geheim bleiben müssen. Er offenbarte ja nicht vielen, was nicht für viele bestimmt war, sondern nur wenigen, von denen er wusste, dass es ihnen zukam, denen, die es aufzunehmen und sich danach gestalten zu lassen, imstande waren. Die Geheimnisse aber, wie die Lehre von Gott, werden nur dem Worte anvertraut, nicht der Schrift. In einem anderen Werk weist Clemens darauf hin, dass Jesus die Gnosis, ein Wissen, das durch eine tiefe Erkenntnis erhalten wird, nach seiner Auferstehung an seine Jünger, Jakobus den Gerechten, Johannes und Petrus weitergab, diese wiederum den anderen Aposteln gaben und diese wiederum die Gnosis an 70 Jünger Jesu weitergaben. Tatsächlich ist ein Thema, das wir in den sogenannten gnostischen Schriften, die in Nakamadi gefunden wurden, die Sonderoffenbarung. Das heißt die Vorstellung, dass Jesus nach seiner Auferstehung seinen engsten Jüngern noch exklusives Wissen mit auf den Weg gab. Allerdings sahen andere in diesen Schriften und den dazugehörigen Strömungen nach und nach ein Problem für die Gemeinschaft. Denn, so schreibt es Eliade, unter Berufung auf eine mündliche, geheime apostolische Tradition konnten gewisse Gnostiker Lehren und Praktiken in das Christentum einführen, die dem Ethos des Evangeliums radikal entgegengesetzt waren. Möglicherweise spielte hier auch mehr Pragmatismus und Schutzbedürfnis eine Rolle als böser Wille oder Machtstreben, auch wenn letzteres sicherlich ebenfalls in den frühen Gemeinden existierte. Wer sich die zahlreichen Mythen durchliest, die durch Gnostiker oder andere alternative christliche Strömungen verbreitet wurden, wird feststellen, dass auch diese Schwächen aufweisen oder Fragezeichen aufwerfen. Zumindest mir ging es so. Es also nicht ganz so simpel ist, dass die Wahrheit, welche soll es denn sein, gezielt unterdrückt wurde, wie manche Kritiker der Kirche es meinen. Ein wesentlicher Grund, warum die gnostischen Schriften von der Kirche abgelehnt wurden, war auch ihre pessimistische Kosmologie. Die Schöpfung wird darin als das Werk niederer teuflischer Mächte, eines Demiurgen verstanden und die Inkarnation der Seele in dieser Welt wurde eher als eine Strafe oder als Unglück interpretiert, denn als eine Chance oder Geschenk angesehen. Sagen wir vielleicht etwas salopp, es waren die Verschwörungstheoretiker der damaligen Zeit, die sich in einer Matrix gefangen fühlten und danach strebten, auszubrechen. Ich persönlich bin mir daher nicht einmal ganz sicher, ob sie mit allem vollkommen falsch lagen. Dennoch hat sich die Mehrheit der Christen damals für eine positive Lesart der Welt entschieden. Auch wenn böse Mächte am Werk sind, so sei die Welt als Ganze doch nicht böse und schlecht, denn immerhin habe sich ja Gott in Jesus sichtbar in dieser Welt inkarniert und sie damit auch für alle Zeit veredelt. Ein zweiter Grund, Warum die gnostischen Schriften und Strömungen unterdrückt wurden, lag darin, dass das Wissen, also die Gnosis, nur in direktem Kontakt mit dem Göttlichen erlangt werden konnte. Die Kirche lehrte dagegen nach und nach, dass es gar nicht notwendig und nur unnötig gefährlich sei, Kontakt mit der geistigen Welt aufzunehmen. In der Bibel und der Tradition seien alle Antworten, die notwendig seien, sowieso schon niedergeschrieben. Es reiche also, diese Antworten einfach zu lernen und auf sie zu vertrauen. Jede Form des Spiritismus lehnte sie mit der Begründung ab, dass es sehr schwierig sei, festzustellen, mit welcher Art von geistigem Wesen eine Person in Austausch trete. Häufig begegneten auf diesem Weg nämlich auch Dämonen in Lichtgestalt. Ein in spirituellen Dingen unerfahrener Mensch hat eine natürliche und auch gesunde Angst, dass ihn Dinge, die er erlebt, überfordern könnten. Daher wird er an dieser Stelle der Kirche aufrichtig dankbar sein. Die Geschichte zeigt aber, dass es immer wieder Menschen gab und auch Zirkel, die das nicht zufriedenstellte, die sich nach eigenen Erfahrungen sehnten. Und diese esoterischen Kreise gründeten dann neue spiritualistische Kirchen, in denen die Teilnehmer gemeinsam lernten, wie sie mit einer Vielzahl von spirituellen Wesenheit in Kontakt treten konnten. Also Engel, Heilige und Meister wie Jesus und Maria. Wir müssen also nicht davon ausgehen, dass es der Kirche immer und von Anfang an um Macht gegangen ist. Es scheint schlicht ein übergroßes Schutz- und Kontrollbedürfnis dahinter zu stecken, vergleichbar dem einer Mutter, die ihrem Kind aus der Angst heraus nicht den Freiraum schenken kann, erwachsen zu werden. Und dazu kommt, wer sich selbst nicht getraut hat, eigene Erfahrungen zu suchen und zu machen, wird kaum jemand anderen dazu auffordern. Gehen wir einmal davon aus, dass es also seit Jesuszeiten einen inneren Kreis an Eingeweihten gab. Dann wäre es nur folgerichtig anzunehmen, dass es einen solchen auch noch heute gibt. Die Frage ist natürlich, wo? Tatsächlich gibt es verschiedene esoterische Strömungen, die Bezug auf das Christentum nehmen. Und wer sich eingehend mit diesen beschäftigt, stellt dann fest, das sind durchweg keine irrationalen Spinner oder Dummköpfe. Das sind einfach Menschen, die tiefe transrationale spirituelle Erfahrungen gemacht haben. Menschen, die zu einer hohen spirituellen Reife oder Intelligenz gelangt sind, die aber natürlich ebenfalls irren können und menschlich bleiben.
Ein paar davon würde ich gerne nennen, hebe aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Es sind so viele, dass es schier unmöglich ist, sich mit allem auszukennen und sich eingehend zu befassen. Interessant finde ich vielmehr die sichtbaren Parallelen und auch Verbindungen. Rudolf Steiner gehört dazu und seine Christengemeinschaft. Aber auch die Weise Bruderschaft Peter Denov und dessen Schüler Omram Michael Ivanhoff und Felix van Frieden, der heute seine Lehren über YouTube weitergibt. Es gibt viele Parallelen zu der Anthroposophie von Rudolf Steiner und Denov in Bulgarien. Beide schufen ein System ritueller Tanzübungen, Paneurythmie, gründeten esoterische Hochschulen, hielten Vorträge und bauten Bruderschaften auf. Interessant ist auch, dass Gurdjieff, ein griechisch-armenischer Esoteriker, in derselben Weise vorging. Auch er gilt als Begründer des vierten Weges und des Enneagramms. Auch er leitete Studiengruppen, öffnete ein Institut und lehrte heilige Tänze oder Movements. Berühmte Schüler von ihm sind unter anderem Uspensky auf der Suche nach dem Wunderbaren, Jean de Salzmann, John Bennett und Maurice Nicole, aber auch Cynthia Bourgault und in neuerer Zeit Luc Behnke. Es gehört auch dazu Boris Mourafiev. Er verfasste ein Werk mit dem Titel Gnosis, Study and Commentaries on the Esoteric Tradition of Eastern Orthodoxy und arbeitet eine Zeit lang eng mit Uspensky zusammen, einem Schüler Gurdjieffs. Dazu gehört auch Valentin Tomberg, der ursprünglich Anthroposoph war und der Christengemeinschaft angehörte, dann aber zu einem Mystiker innerhalb der katholischen Kirche wurde. Sein bekanntestes Werk ist die große Arkana des Tarot, Meditation über das Tarot aus hermetisch-christlicher Sicht. Weiter gehört dazu die Rosenkreuzer-Tradition, also zum Beispiel Amorg oder Max Heindl, Theosoph und Begründer einer rosenkreuzerischen Schule, der ein Werk schrieb mit dem Titel Die Weltanschauung der Rosenkreuzer oder mystisches Christentum im 20. Jahrhundert, Anfang 1909. Dann natürlich die Theosophie als eine übergreifende Strömung, die religiöse Erkenntnisse durch individuelle mystische Erfahrungen oder sagen wir höhere Bewusstseinszustände zu gelangen versucht, wie zum Beispiel Jakob Böhme, Louis-Claude de Saint-Martin, ich kann kein Französisch, aber ich vermute, man spricht es so aus, oder die Rezeption der jüdischen Kabbala. Von ihr wurde wiederum die Sophienlehre in Russland geprägt, die durch Wladimir Solovyov und Sergei Bulgakov dann vertreten wurde. Auch Neuoffenbarungen wie die von Jakob Lorber oder Emanuel Swedenborg spielten eine große Rolle in diesen Zirkeln. Die theosophische Gesellschaft wiederum, ein Sonderfall, wurde maßgeblich durch Helena Petrovna Blavatsky geprägt. Das war eine russlanddeutsche Okkultistin, deren Urgroßvater bereits ein Freimaurer mit rosenkreuzerischer Ausrichtung war. Und die da in seiner Bibliothek einfach sich inspirieren ließ. Und schließlich gehört dazu Alice Bailey, eine Frau aus den USA, die mit der Gesellschaft wiederum, der theosophischen Gesellschaft in Berührung kam und selbst an den Folgen einer esoterischen Schule, später Arkanschule gründete und so weiter. Also was man beobachten kann, ist, dass es eben immer wieder einfach zu Begegnungen kommt und zu einem ganz regen geistigen Austausch. Auch zeitgenössische Autoren wie Richard Rohr oder Cynthia Bourgeau betonen die innere Erfahrung der göttlichen Gegenwart als Herz des Glaubens und haben ihre eigenen Weisheitsschulen gegründet, auch wenn sie den Begriff esoterisch im Allgemeinen vermeiden. Dennoch bezieht sich Cynthia Bourgeau zum Beispiel ganz explizit in ihren Schriften immer wieder auf den Esoteriker Gurdjieff. Übergreifende Themen des esoterischen Christentums wären Christus als inneres Prinzip, also Christus ist nicht nur eine historische Gestalt, sondern eine Bewusstseinsrealität, die in jedem Menschen geboren werden kann. Und dann geht es ganz wesentlich um Erkenntnis, eben durch Erfahrung, also nicht durchs Anlesen oder sich anhören, sondern es geht eben um eine innere Schau und eine dadurch auch dann sich nach und nach entfaltende Transformation, also eine Wandlung unseres Wesens. Es geht auch immer um eine mehrschichtige Bibelauslegung. Also jede Geschichte birgt verschiedene Ebenen des Verständnisses. Der Mensch wird als Mikrokosmos verstanden. Das heißt, er trägt immer das gesamte göttliche Drama in sich, die Schöpfung, den Fall und die Erlösung. Ganz wesentlich sind die Begriffe Entwicklung und auch Einweihung. Das Leben gilt als ein Weg der Einweihung in die göttliche Wirklichkeit durch Läuterung, Erkenntnis und durch Liebe. Daher wird auch häufig die Reinkarnation als ein Mittel der geistigen Evolution mit angenommen. Ziel ist die Vereinigung mit Gott, im Orthodoxen die Theosis. Es geht also nicht um eine äußere Belohnung, den Himmel, sondern es geht um die Vergöttlichung der Seele. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, schreibt zum Beispiel Paulus im Galaterbrief. Wichtiger Teil sind auch immer metaphysische Spekulationen, nehmen häufig einen großen Raum ein. Dazu gehören Zahlenmystik, Kosmologien, Lebensgesetze und vieles, vieles mehr. So gesehen handelt es sich auch bei einem integralen oder mystischen Christentum ebenfalls um ein esoterisches Christentum. Es ist aber natürlich im Umkehrschluss nicht jede esoterisch-christliche Strömung gleich integral.
Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich hoffe sehr, dass dir die heutige Folge gefallen hat. Wenn ja, dann abonnier doch einfach den Podcast und teile ihn mit anderen über Facebook, WhatsApp, deine Mails oder auch einfach mündlich im Gespräch mit deinen Freunden und deinen Freundinnen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Sandra.